Deutschlandfunk Interview.
Bei einer Veranstaltung am Donnerstag hat Wladimir Putin sich ganz öffentlich und vor Kameras mit Zar Peter dem Großen verglichen und er hat ganz offen davon gesprochen, es gehe darum, russische Territorien zurückzuholen und abzusichern. Nach Einschätzung von Beobachtern hat er damit klar gemacht, was viele schon seit langem befürchten. Er wird sich nicht mit Angriffen auf die Ukraine zufrieden geben. Gleichzeitig mehren sich die Berichte über eine russische Militärdominanz in der Ukraine, da die Ukraine waffentechnisch Russland unterlegen ist. Wir können darüber jetzt sprechen mit Michael Gahler. Er ist außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Guten Morgen, Herr Gahler.
Morgen, Frau Klein.
Beginnen wir damit mit diesen doch ziemlich dramatisch klingenden Ankündigungen, Äußerungen. Wie verstehen Sie das? Müssen sich EU und NATO jetzt verstärkt Sorgen machen über mögliche russische Angriffe auch auf ihr Territorium?
Wir müssen uns schon lange Sorgen machen. Er wiederholt im Grunde jetzt das, was er unter anderem auch im letzten Jahr im Juli in seinem Essay zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern gesagt hat. Und wenn man das eindampft, kommt man im Grunde auf die Kurzformel. Bei Russen und Ukrainern handelt es sich um ein Volk, ein Reich. Sie haben eine Sprache und gehören einer Kirche an. Und diese zutiefst faschistische Sichtweise, das praktiziert er im Augenblick. Wir haben es mit einem faschistischen Vernichtungskrieg, einem Angriffskrieg zu tun gegen die Ukraine. Und wenn wir ihn nicht in der Ukraine stoppen, dann wird er weitermachen.
Ist die Europäische Union darauf vorbereitet?
Wir haben als Europäische Union Sanktionen verhängt. Das ist der Bereich, in dem wir besonders gut sind. Wir haben uns im Rahmen der NATO auf Waffenlieferungen geeinigt und wir müssen aber jetzt schneller werden. Ich fordere den Bundeskanzler auf, sein Verhindern und Verzögern zu beenden. Es geht jetzt darum, die 100 Marder in die Ukraine und nicht nach Griechenland zu liefern. Und die Spanier wollen auch 40 Leopard liefern und die Ukrainer daran in Lettland, wo sie stationiert sind, ausbilden. Und sie stellen aber keinen Antrag, die Spanier, weil sie sich nicht sicher sind, dass sie aus Berlin eine Antwort kriegen. Ja, wir wollen das auch schnell genehmigen. Und das muss beendet werden. Wir müssen jetzt handeln, damit das, was sich abzeichnet, nicht wahr wird. Ich denke, es ist kein Zufall, dass viele Osteuropäer den historischen Vergleich ziehen. Und ich denke, Sie haben recht, hätte man Hitler in Polen bereits stoppen können, weil man die Polen rechtzeitig ausgestattet hätte, hätte er sicherlich nicht im Mai drauf dann Frankreich und Benelux angegriffen. Das sind doch die offensichtlichen Dinge, die man auch leider parallel zu dem Kriegsherrn in Moskau ziehen muss.
Wir werden über die historischen Parallelen auch noch in dieser Sendung ausführlich sprechen. Ich würde gerne mal nachfragen, führen Sie die Situation, die wir jetzt haben, darauf zurück, dass eben nicht schnell und umfangreich genug Waffen an die Ukraine geliefert wurden?
Das führe ich auch darauf zurück, ja.
Was folgt daraus jetzt?
Das folgt daraus jetzt, dass wir das, was wir bisher versäumt haben, tun müssen. Ich erwarte, ich habe es ja aufgezählt, die 100 Marder, die 40 Leopard und anderes Gerät, wo Deutschland entweder selber liefern lassen kann oder auch genehmigen muss. Das muss jetzt geschehen, nichts anderes.
Ich habe es gesagt, der Bundeskanzler war Anfang der Woche in Vilnius, in Litauen. Er hat dort zugesagt, dass die Bundeswehr sich stärker engagieren wird, auch im Rahmen der NATO, dort in den NATO-Staaten. Haben Sie den Eindruck, dass inzwischen, ich sag mal, die Stimmung auch in Osteuropa, auch in Nordeuropa sich etwas gedreht hat? Konnte der Bundeskanzler mit diesen Ankündigungen dort auch in der Pressekonferenz die Kritik an Deutschland abschwächen und quasi den Ruf Deutschlands wiederherstellen?
Nein, er hat zwar natürlich gesagt, dass wir innerhalb des NATO-Gebietes Verstärkungen vornehmen, das ist richtig, aber die aktuelle Erwartungshaltung ist doch, und das ist auch in dieser Pressekonferenz jetzt zum Ausdruck gekommen, dass wir jetzt alles tun, um der Ukraine zu helfen. Denn das ist doch das Kampfgebiet, das vor uns unmittelbar liegt und dort, wo die Ukrainer eben den Kampf auch für uns führen. Putin kämpft ja gegen unser System, er kämpft ja gegen Demokratie und Freiheit. Das ist die Existenz, das ist die systemische Auseinandersetzung zwischen Diktatur und Freiheit. Und die Welt schaut zu, ob der Westen hier wieder zurückweicht. Das können wir uns nicht erlauben. Wir müssen alles tun, damit die Ukraine hier standhält und Verhandlungen mit Russland machen dann Sinn, wenn Putin im Grunde im Wesentlichen auf den Stand von vom 23. Februar, also dem Tag vor Kriegsbeginn, zurückgedrängt worden ist.
War und ist es dann hilfreich, weiterhin Telefondiplomatie mit Putin zu führen, wie Macron und Scholz das ja getan haben und wie es auch viele hierzulande in Deutschland ja verteidigen und für richtig halten?
Ich halte das nur insofern für hilfreich, als man ihm in so einem Telefonat sagt, wenn er nicht stoppt und abzieht, dann werden wir die Sanktionen verschärfen und weitere Waffen liefern. Das ist die einzige Sprache, die er versteht. Aber zu glauben, ihm in irgendeiner Weise mit anderen Dingen hier zum Umkehr zu bewegen, das ist vergebene Liebesmühe.
Aber halten wir fest, Herr Garner, wenn Sie sagen, diplomatische Bemühungen im Augenblick eher aussichtslos oder wenig hilfreich. Gleichzeitig wird man die Ukraine ja nicht so schnell aufrüsten können, dass sie gegen die russische Übermacht bestehen kann. Ist das nicht im Augenblick eine relativ aussichtslose Situation?
Ich halte das nicht für aussichtslos. Wenn wir das liefern, was möglich ist, dann werden die Ukrainer ihren wesentlichen Teil dazu beitragen. Das sagen sie uns. Ihr müsst uns nur die Waffen liefern. Und das ist ja auch richtig. Sie kennen sich aus. Sie sind motiviert. Die Russen sind nicht so ausgebildet oder vorbereitet, wie es sein könnte. Sie haben jede Menge Material, aber sie haben keine motivierten Soldaten. Und sie sind auch nicht so grenzenlos in ihren Nachschub, dass das einfach so weitergehen kann. Wir haben allen Anlass, jetzt die Ukraine zu unterstützen, damit Russland eben nicht sein Ziel erreicht. Denn die Geschichte zeigt, wenn ein faschistischer Diktator siegreich ist, macht er weiter. Und das darf nicht sein.
Aber viele fragen sich natürlich schon, ob es jetzt möglicherweise schon zu spät ist. Sie haben historische Parallelen angesprochen. Der polnische Präsident Duda hat indirekt Putin mit Hitler verglichen, indem er sagte, mit Hitler habe man auch nicht verhandelt und man habe auch nicht sich darum gesorgt, dass er sein Gesicht wahrt und nicht gedemütigt wird. Muss man unter dem Strich sagen, wir haben bisher die falschen Konsequenzen und die falschen Lehren aus der Geschichte gezogen?
Wir unterstützen ja die Ukraine umfänglich. Es sind ja neben den Waffenlieferungen auch Sanktionen gegen Russland verhängt worden. Es muss nur konsequenter und stärker und schneller geschehen. Wir sind im Prinzip auf dem richtigen Weg.
Aber viele, auch hier in Deutschland, verwahren sich zum Beispiel gegen solche Vergleiche. Macron verweist eher auf 1819 Versailles. Man dürfe sozusagen einen solchen Mann nicht zusätzlich demütigen. Was sagen Sie zu der historischen Diskussion hier in Deutschland?
Also die historische Diskussion ist aus meiner Sicht schon schief, war sie schon von Anfang an, als dann gesagt wurde, wir dürften keine Waffen in diese Richtung liefern, weil wir ja schon mal da angegriffen haben. Das hat ja praktisch die Angreifer und Täter total umgedreht. Es geht ja darum, dass eben ein faschistischer Diktator gestoppt wird. Und das ist leider im Zweiten Weltkrieg nicht geschehen. Und das, was im Augenblick Putin in der Ukraine veranstaltet, ist von der Feuerkraft her und von der Häuslichkeit her, bis auf den systematischen Mord an den Juden, ist das für die Ukrainer von der Wahrnehmung her durchaus vergleichbar. Und dieser zweite faschistische Überfall auf die Ukraine innerhalb von 80 Jahren, der muss gestoppt werden und die Ukrainer sind dazu bereit. Sie kämpfen auch für unsere Werte und von daher bin ich für Appeasement aus der historischen Erfahrung nicht zu haben. Wir sollten die richtigen Konsequenzen ziehen und das kann nur heißen, dass wir diesen Diktator stoppen mit den Ukrainern und auf diese Art eben auch die Friedensordnung in Europa wiederherstellen.
Ich würde gerne noch auf einige praktische politische Fragen kommen, Herr Gahler. Die Ukraine ist nicht NATO-Mitglied, sie ist auch nicht ein NATO-Kandidatenstaat. Sie möchte jetzt aber gerne der EU beitreten, hat zusammen mit Georgien und Moldawien diesen Antrag eingereicht. Nächste Woche wird die EU-Kommission, das ist jetzt der nächste prozedurale Schritt im Grunde, eine Meinung darüber abgeben. Die Stimmung bei den Mitgliedstaaten ist gemischt, um es mal so zu sagen. Was erwarten Sie jetzt an nächsten Schritten zunächst mal?
Also das Europäische Parlament hat sich da eindeutig positioniert und auch am Ende der letzten Sitzungswoche am Donnerstag haben die Fraktionsvorsitzenden dort eine eindeutige Erklärung verfasst, dass wir erwarten, dass es ein politisches Signal gibt, dass die Ukraine einen Kandidatenstatus erhält. Es geht nicht um einen schnellen Beitritt, es geht nicht um einen Abkürzungsweg oder einen Rabatt bei den Kriterien, sondern es geht darum, mit diesem Schritt deutlich zu machen und auch das Signal zu senden, auch bevor es zu Verhandlungen mit Russland kommt, dieses Land ist auf dem Weg in die Europäische Union. Dieses Land gehört zu uns und will zu uns und der Status des Landes ist nicht mehr Verhandlungssache mit einem Russland, mit dem an irgendeinem Zeitpunkt auch Verhandlungen beginnen.
Aber Sie entscheiden es nicht, Herr Gahler. Das Europäische Parlament entscheidet es nicht. Was glauben Sie, wird die Kommission nächste Woche sagen?
Wir müssen natürlich einerseits die Aussage am 17. Juni kommt das raus, abwarten. Die Kommission bewertet die Ukraine auf dem Stand vom 31. Dezember 2021. Also sie preist nicht die Zerstörungen Russlands in der Ukraine ein. Ich weiß nicht, wie die Aussage sein wird in der Substanz, aber es geht ja hier um eine außergewöhnliche Situation. Wir hatten noch nie einen Beitrittswunsch aus einem Krieg heraus. Und deswegen wird eine Aussage im Hinblick auf den Kandidatenstatus, der ja noch gar nichts weiter auslöst, aber der das politische Signal setzt, der ist wichtig. Ich bin zuversichtlich, ich hoffe, dass die Kommission insofern diesen Kandidatenstatus für die Ukraine befürwortet und das auch richtig einordnet politisch. Und dann sollten die Mitgliedstaaten diesen Schritt tun, denn wenn sie es nicht tun, wird es ein weiterer politischer Sieg für Wladimir Putin sein.
Das ist genau der nächste Schritt. Es muss einen Konsens geben bei allen 27 Mitgliedstaaten. Rechnen Sie damit? Gehen Sie davon aus, dass dieser Konsens vorhanden ist?
Es finden hinter den Kulissen sehr viele Gespräche statt und insofern, ich bin auch in Teilen da, wir waren in Berlin gewesen mit einer fraktionsübergreifenden Gruppe und mit Ukraine-Abgeordneten vor 2 Wochen bereits. Es finden auch Gespräche in Den Haag statt, wir werden auch nach Paris noch fahren. Also wir werden bei denen, die da am Schwanken sind, denen versuchen, das politisch deutlich zu machen, dass es hier wirklich um eine historische Auseinandersetzung und um ein Signal geht, ein richtiges Signal zum richtigen Zeitpunkt. Und ich hoffe, dass Vernunft herrscht und dass nicht am Ende dieses Europäischen Rates in Moskau die Sektkorken knallen.
Sagt Michael Gahler, EVP-Europaabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Ich danke Ihnen, Herr Gahler, für das Gespräch heute Morgen.
Bitte sehr.